Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Dani Forler auf DRS 1, das ist der Treffpunkt. Schönen guten Morgen allerseits. Nichts ist existenzieller für uns Menschen als unsere Familie. Das Zusammenleben mit unseren Liebsten. Einverstanden, oder? Stellt euch mal vor, dass ihr von euren Liebsten getrennt würdet. Durch Krieg, Naturkatastrophen oder Migration. Vermisst, verschollen. Das Schweizerische Rote Kreuz hilft in solchen Fällen mit ihrem Suchdienst Angehörige wiederzufinden. Wir nehmen uns heute diesen Stellen Tragödien an und erfahren, wie dieser Suchdienst funktioniert, in wenigen Augenblicken. Treffpunkt auf DRS 1 weltweit suchen hunderttausende Familien nach ihren Angehörigen. Angehörige, die sie wegen Krieg, Migration oder Naturkatastrophen vermissen. So wie Zore Hemati. Sie ist aus dem Irak, lebt schon seit über 20 Jahren hier bei uns in der Schweiz und sucht seit Jahren den Kontakt zu einer Schwester. Die ist im Irak Mitglied von einer politischen Organisation, wo ihr auch die Hände gebunden sind, um irgendwelche Lebenszeichen vor sich zu geben, um Kontakt aufzunehmen mit der Familie hier in der Schweiz. Guten Morgen, Zore Hemati.
Guten Morgen.
Frau Hemati, wann habt ihr eure Schwester das letzte Mal gesehen?
Das ist genau von eben 24 Jahren her.
Was habt ihr für Erinnerungen, was habt ihr für Bilder im Kopf von damals, vor 24 Jahren?
ist noch schwer zu beschreiben, eigentlich eine schwere Zeit gewesen und vermisse ich.
Mhm. Gibt es ein Foto, das ihr habt von eurer Schwester?
Ja, das habe ich.
Das habt ihr auch immer bei euch, oder wie sieht das aus?
Nein, eigentlich schon daheim, aber mehrheitlich sagen wir im Herzen. Mhm. Das trägt man, Familie trägt man im Herzen.
Hat natürlich jetzt keine Ahnung, wie sich eure Schwester weiterentwickelt hat, oder? Das ist einfach so der Moment, wo dann abgelichtet worden ist. Ja. Habt ihr probiert aus der Schweiz aus, oder wie habt ihr probiert aus der Schweiz aus, Kontakt probieren zu knüpfen mit eurer Schwester?
Wir haben probiert eigentlich mit der Organisation selber, aber leider hat nicht geklappt. Und dann haben wir vor 2 Jahren mit dem Roten Kreuz haben wir uns in Kontakt genommen und es hat dann geklappt.
Okay. Eben, es ist eine wahnsinnig lange Zeit, wo ihr in der Ungewissheit schon lebt.
Ja.
Wie lebt sich da damit, nicht zu wissen, wie es eurer Schwester geht, vielleicht nicht einmal zu wissen, ob sie auch noch lebt?
Wie soll ich sagen? Man denkt jede Minute eigentlich daran, weil es ist Familie.
Mhm.
Ist sehr schwer eigentlich. Mehrheitlich, wie soll ich sagen, ich habe eher mit dem mich befasst als meine Mutter. Für meine Mutter ist es recht schwer, weil sie hat viele Kinder verloren und das ist für sie noch schlimmer.
Wie sieht die Verbundenheit aus zu eurer Schwester? Also, habt ihr das Gefühl, ihr spürt eure Schwester? Ihr seid verbunden mit ihr, irgendwie?
Mit Herzen.
Mhm.
Mit Herzen sind wir, werden wir immer.
Träumen ihr von ihr?
Träumen nicht so viel, aber wenn man Augen zumacht, tut man einfach Bilder wieder vorholen, was wir als Kind erlebt haben. Und ja, die ganze Flucht aus dem Iran.
Ihr habt es vorher schon angesprochen, ihr habt vor ziemlich genau 2 Jahren euch als Suchdienst vom Schweizerischen Roten Kreuz gewandt. Was hat der Ausschlag gegeben, um diesen Schritt zu machen?
Es ist eigentlich, weil mein Vater sehr schwer krank war. Das ist der. Wir haben es probiert, weil für ihn war es sehr wichtig, wenn ich ein Lebenszeichen von der Tochter gesehen, hören, lesen. Und wir haben gehofft, dass wir sie würden sehen.
Also auch im Speziellen für euren Vater, der damals im Sterben gelegen ist.
Genau, richtig.
Dass er noch einmal den Kontakt könnte haben
genau.
zu seiner Tochter,
genau.
zu eurer Schwester.
Genau.
Grosse Hoffnungen hat er gehabt, wo er den Suchdienst beauftragt hat. Wie ist denn das gegangen? Also, wie muss man sich den Prozess abstellen? Wie lange hat er hier müssen warten? Wie lange seid ihr auch hier im Ungewissen gewesen?
Also eigentlich nicht lang. Es ist, wir sind wirklich sehr überrascht gewesen, dass es sehr schnell geklappt hat, dass wir können mit ihr reden
konnten. Also wirklich, eben, es ist nicht so, dass ihr jetzt zu ihr habt können gehen oder sie zu euch gekommen ist. Ihr habt lediglich einen Kontakt können haben, telefonisch.
Genau, richtig.
Mhm.
Und wir haben auch können mit dem Roten Kreuz eigentlich schriftlich, also Brief, haben wir können.
Und ihr habt eurer Schwester können anrufen in die Organisation in Irak? Oder wie?
Nein, leider nicht. Sie hat uns dann angerufen. Wir haben unsere Telefonnummer durchgegeben.
Ja.
Und sie hat uns dann angerufen.
Könnt ihr uns beschreiben, was hier passiert ist in eurer Familie in diesem Moment?
Es ist einfach Jubel ausgebrochen von Freude.
Mhm.
Und die Tränen von meinem Vater würde ich niemals vergessen. Also Freudentränen. Und Mutter auch. Wir sind einfach irgendwie wirklich sehr, sehr glücklich gewesen, dass wir ihre Stimme hören und dass sie lebt. Aber die Freudentränen von meinem Vater, das ist
ganz tief gegangen.
Ja.
Bis heute.
Ja. Das.
Dir hat den Kontakt ja nicht können aufrechterhalten, oder? Das ist nicht leider so, dass dir jetzt alle Wochen mal telefonieren
könnt. Am liebsten schon,
ja. Das ist, aber das geht nicht.
Nein, leider nicht.
Also, das war eine einmalige Sache. Seit über einem Jahr ist jetzt hier eigentlich wieder still. Also kein Kontakt mehr, still. Ja. Oder? Du wüsst nicht eigentlich, wie es ihr geht. Wie weiter in Zukunft mit dieser Ungewissheit leben? Was bleibt euch da übrig?
Hoffen, Geduld haben und beten.
Die Erwartungen, die ihr habt, auch an den Suchdienst vom Schweizerischen Roten Kreuz. Ich meine, es hat jetzt mal funktioniert und da kommt eine gewisse Erwartungshaltung auf, nehme ich an.
Nein, das darf man nicht erwarten. Man muss hoffen und dankbar sein, dass es überhaupt Roten Kreuz gibt. Dass sie sich einfach das Beste daraus machen, was sie können. Und Erwartungen darf man nicht zu viel haben. Also eigentlich gar nicht haben. Man muss einfach hoffen, dass du mal so ein Telefongespräch zustande kommt.
Sorry, Emati, ich glaube, die Dankbarkeit ist deutlich auch übergekommen, wenn ihr von dieser Geschichte redet, wenn ihr von eurer Schwester redet, wo ihr mit ihr können telefonieren. Vielen herzlichen Dank, dass wir hier teilhaben dürfen an dieser Geschichte.
Danke auch.
Der Suchdienst vom Schweizerischen Roten Kreuz bearbeitet pro Jahr rund 400 solche Suchaufträge. Über die wichtige Aufgabe erfahren wir mehr, wie sie auch funktioniert genau, gerade in wenigen Augenblicken hier im Treffpunkt auf DRS1.
I have been a rover, I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy, the reason is you see, once in a while along the way, love's been good to me. There was a girl in Denver before the summer storm. Oh, her eyes were tender, oh, her arms were warm, and she could smile away the thunder, kiss away the rain. Even though she's gone away, won't hear me complain. I have been a rover, I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still and all I'm happy, the reason is you see, once in a while along the way, love's been good to me. There was a girl in Portland before the winter chill. We used to go a-courtin' along October Hill, and she could laugh away the dark clouds, cry away the snow. It seems like only yesterday, as down the road I go, I've been a rover, I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still in all I'm happy, the reason is you see, once in a while along the way, love's been good to me.
Treffpunkt auf DRS1. Wegen Krieg und Katastrophen suchen weltweit Hunderttausende von Menschen nach ihren Angehörigen. Zum Teil haben sie seit vielen Jahren keine Informationen mehr über das Schicksal von ihren Liebsten. Sie sind vermisst, verschollen. Gestern hat das Schweizerische Rote Kreuz zum internationalen Tag der Verschwundenen aufmerksam gemacht. Das Rote Kreuz unterstützt weltweit Menschen, die den Kontakt zu ihren Nächsten verloren haben. Wir haben es vorher auch im Beispiel gehört. Der Suchdienst vom Roten Kreuz bearbeitet jedes Jahr rund 400 Suchanträge. Über 50% davon können erfolgreich abgeschlossen werden. Bei mir im Studio begrüßen darf ich jetzt die Leiterin von dem Suchdienst, Nicole Windlin. Guten Morgen, Frau Windlin.
Guten Morgen, Herr Vohl.
Warum widmet sich das Rote Kreuz dem Thema von der Familie- und Verwandtenzusammenführung?
Das müssen wir eigentlich den Henri Dunant fragen, den Gründer vom Roten Kreuz. Er hat damals in der Schlacht von Solferino schon festgestellt, bei den Verwundeten, die im Sterben gelegen sind, dass es ein wichtiges Bedürfnis ist, mit ihren Familien zu kommunizieren und auch einen Abschiedsbrief zu schreiben. Und er hat den Abschiedsbrief damals zurück auf Genf genommen, wo nachher das Rote Kreuz gegründet worden ist. Also die Suche und die Vermittlung zwischen der Familie ist eigentlich wirklich eine Kernaufgabe, eine traditionelle Aufgabe vom Roten Kreuz.
Weil es geht um eine seelische Not oder von diesen Leuten.
Genau, es hat einen starken humanitären Hintergrund und es geht um ein starkes Bedürfnis, das er schon damals festgestellt hat, das sich bis heute hält.
Was für eine Not muss denn heute dahinter sein, damit ihr überhaupt eine Suchaktion, sage ich jetzt mal einfach so salopp, in den Weg leiten?
Also der Hauptteil unserer Suchenden ist immer noch mit kriegerischen Auseinandersetzungen oder politischen Konflikten verbunden. Ein Teil ist auch katastrophenbedingt, aber das kommt immer darauf an, wie die Schweiz auch von dem betroffen ist oder die Leute, die in der Schweiz wohnen, von dem betroffen ist, wie viel wir mit dem zu tun haben. Dann Leute, die sich aufgrund von Migration verlieren oder von Schleppern getrennt werden auf dem Weg in ein anderes Land. Das wird immer ein stärkeres Thema. Wir denken an all die Leute, die versuchen, das Mittelmeer zu überqueren. Und aber auch, es können auch soziale Gründe dahinterstehen, Familienstreit oder die Suche nach einem lieblichen Vater. Es muss einfach ein starkes humanitäres Bedürfnis dahinterstehen und es muss für die Leute sehr wichtig sein.
Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie einen Schulfreund wieder zu finden für eine Klassenzusammenkunft, sondern das muss schon ein bisschen eine tiefere Familiengeschichte dabei sein.
Genau, es geht auch nicht um eine Stammbaumforschung etc.
Gibt es eigentlich noch andere solche Organisationen, solche Suchdienste, oder seid ihr da der Einzige?
Nein, wir sind nicht der einzige Suchdienst. Es gibt sicher auch private Organisationen, die sich dieser Suche annehmen. Ich denke, wir sind der Einzige, der so eine grosse weltweite Abdeckung hat. Die Heilsarmee tut auch Suchinnen unterstützen von Familien. In der Schweiz ist noch das Bundesamt für Polizei, hat auch noch einen Suchdienst. Und ich denke, dann gibt es auch noch private Organisationen, die sich dem Thema widmen oder die Adoptionsfachstelle, die sich noch spezialisiert hat auf Adoptionssuchen etc.
Wer geht denn wo hin? Ist das einfach so eine Vertrauenssache oder ist das ein bisschen geregelt unter diesen Suchdiensten?
Es ist nicht ganz konkret geregelt. Es hat jeder auch so ein bisschen seine Spezialitäten und die Leute können das nachher eigentlich auswählen. Zum Beispiel der Internationale Sozialdienst macht auch Suchinnen und die sind sicher spezialisiert auf Kidnapping von Kindern. Die haben auch einen Bundesauftrag für das bekommen. Und so wissen wir das auch ein bisschen untereinander und wir tun uns nachher auch Leute weitervermitteln.
Ihr habt jetzt hier so einen Rundumschlag gemacht, um zu sehen, was ihr macht, in was für Gebieten. Welches sind die häufigsten Suchaktionen?
Die häufigsten Suchaktionen sind eigentlich schon mit Konflikt oder kriegerischen Auseinandersetzungen verbunden. Letztes Jahr war sehr aktuell Sri Lanka, wo der politische Konflikt offiziell zu Ende gegangen ist, wo ganz viele Leute auf der Flucht und in den Auseinandersetzungen verschwunden sind. Und dort haben wir letztes Jahr gerade rund 2800 zusätzliche Suchaufträge gehabt von Familien in der Schweiz, die Angehörige vermisst haben. Von denen haben sich viele wieder aufgelöst, weil sich die Situation jetzt auch ein bisschen beruhigt hat, aber es bleiben immer etwa noch 130 Familien in der Schweiz, die keinen Kontakt haben zu ihren Familienmitgliedern.
Nicole Windlin, aber jetzt müsst ihr schon mal erklären, was das überhaupt heisst, so eine Suchaktion zu starten. Wie läuft das denn ab? Also, wir haben jetzt vorhin das Beispiel von der Sore Hematik gehört. Wie geht man so etwas an? Was für Verbindungen tut ihr da
Also wir zählen auf das weltweite Restoring Family Links Netzwerk, wo alle Rotkreuz, Rot-Halbmond-Gesellschaften haben einen Suchdienst. Plus in den Konfliktgebieten ist auch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, der einen Suchdienst vor Ort hat.
Also dann wird das irgendwie einfach ausgeschrieben und dann kommen die verschiedenen Netzwerke da, das alle über.
Also wenn
Vermisstmeldungen an.
Wenn jetzt Leute von der Schweiz aus jemanden suchen im Ausland, dann nachher tun wir ganz genau abklären, was die Ausgangslage war, wie ist der Kontakt verloren gegangen, die ganzen Daten abklären, zum Teil Karten zeichnen vor Ort, sich versuchen zu erinnern, das ist oft schon sehr viele Jahre her, dass der Kontakt nicht zustande kommen konnte. Und dann schicken wir das vor Ort und wir haben so eine, im Internet haben wir so eine Plattform, wo wir uns zusammen teilen, alle Suchdienste, wo wir auch können schauen können, in welchem Land ist was möglich, auch, dass wir nicht falsche Hoffnungen generieren und einfach einen Suchantrag schicken, wenn man vor Ort gar nichts machen kann. Und dann wird es vor Ort geschickt und vor Ort gehen sie dann zum Teil wirklich auch mit Freiwilligen, mit dem Velo bis in die hinterletzten Dörfer und fragen dort umeinander und suchen die Familienangehörigen.
Nicole Windlin, wie erlebt ihr die Erwartungshaltung von euren Klientinnen und Klienten?
Es sind sehr grosse Erwartungshaltungen oft. Ich denke, die muss man am Anfang auch relativieren und auch wirklich transparent informieren, was haben wir für Möglichkeiten. Und die Leute auch ein bisschen auf den Prozess vorbereiten, was es bedeutet, dass es auch lang kann gehen, dass in den Ländern auch das manchmal nicht so schnell funktioniert oder eben die Sicherheitssituation so schwierig ist, dass sich die Rotkreuz oder die Rot-Halbmond-Mitarbeiter auch fast nicht können fortbewegen.
Wenn das dann lang geht, Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre, bis irgendwie das mal einmal fruchtet, betreut ihr die Leute auch betreuen während dieser Zeit? Habt ihr immer wieder Kontakt mit den Suchenden?
Wir versuchen immer wieder mal Kontakt zu haben. Die Leute rufen uns auch immer wieder an, zum Nachfragen. Mhm. Und manchmal müssen wir auch sagen, rufen uns einen Monat jetzt mal nicht an, weil es einfach auch eine Zeitfrage ist für uns. Und je nachdem, wie viele Anträge das gleichzeitig reinkommen, haben wir natürlich auch ein bisschen mehr oder weniger Zeit. Aber es ist uns ein Anliegen, die Leute auch auf dem Prozess zu begleiten.
Ist natürlich auch klar, das ist ein grosses Elend, ein grosser Schmerz dahinter. Also da werden sie natürlich auch immer wieder ein bisschen in Kontakt kommen zu euch, oder?
Genau,
dass sie auch das Gefühl haben, dass da etwas
stehen überall Menschen dahinter, ganz klar.
Und die Suchenden sind in dem Sinn, ja, das darf man glaube ich schon sagen, sind auch Opfer, oder?
Klar, die ganzen Familiensysteme sind vom Verschwinden von einem Menschen sehr stark betroffen und das zieht sich auch über Generationen weiter. Und die Familie kann dann wie nicht unbeschwert und fröhlich leben. Und das betrifft natürlich dann nicht nur gerade die direkt Betroffenen, sondern auch manchmal auch noch ihre Kinder etc.
Wir haben vorher den Fall von der Frau Hemati gehört, wo ihre Schwester die am Telefon hat können haben vom Irak aus. Ist die Telefonverbindung zustande gekommen, der Briefverkehr, leider nur für einen kurzen Moment, nicht auf länger. Wenn wir jetzt schnell auf den Fall zurückschauen, ist das für euch Knacknuss gewesen, oder ist das gar nicht so schwierig gewesen?
Das ist ein Knacknuss gewesen, weil es ist auch ein Glücksfall gewesen. Seit Jahren hat man zu dieser politischen Organisation keinen Kontakt können aufbauen, auch über das IKRK, über das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Und eigentlich die Rotkreuz-Nachricht damals, der Brief, den wir haben können übermitteln von Herrn Mattis, ist eigentlich einer von der ersten weltweit gewesen. Und von dem her ist es wirklich ein Glücksfall gewesen. Und jetzt im Moment funktioniert der Kontakt wieder nicht so gut oder wir wissen nicht so genau, ob die Nachrichten ankommen oder nicht.
Wie ist das für euch persönlich, wenn so ein Kontakt geschaffen werden kann, Nicole Windlin? Seid ihr da dabei in dem Moment, jetzt zum Beispiel bei der Familie Hemati? Ist das jetzt etwas gewesen, was ihr auch mitbekommen habt? Oder habt ihr einfach für euch selber Freude und seid befriedigt?
Manchmal ist es Zufall, dass ich dabei bin, weil ich die Nachricht bekomme und sie nachher kann übermitteln kann, dass wir jemanden gefunden haben. Und bei ihnen ist es jetzt über das Telefon gelaufen und nachher natürlich über das Telefon von der Familie Hemati zu mir, die ihre Freude mit uns geteilt hat. Und ja, das ist natürlich eine wahnsinnige Freude für uns auch. Und auch bei uns gibt es immer wieder mal Tränen.
Das gehört zu eurer beruflichen Tätigkeit. Was
genau
für Erfolg hat der Suchdienst vom Schweizerischen Roten Kreuz konkret nachgewiesen? Jetzt haben wir ein Beispiel gehört. Vielleicht gibt es noch zwei, drei andere zu erwähnen. Das machen wir in wenigen Minuten.
Go. gar nichts sagen, kannst weder lachen noch kannst aufbägen. Braucht nur einen Hauch an Flügelschlag, ein falscher Tritt auf deinem schmalen Pfad. Und alles zerbricht, alles lässt gehen. Doch du stehst da, als wäre ich nichts. Ich seh's doch in deinem leeren Blick, ein Licht an Windows, Reiss aus Strick. Braucht nur einen Hauch an Flügelschlag, im ganzen Berg ist loses Rad. Hast viel zu lang als in dir gelangt, doch du stehst da und siehst nichts. Ich seh's in deinem Blick, ich seh's in deinem Gesicht. Du auf dein Herz, du auf deine Hand, komm du auf die Tür, lauf los und geh. Gang Schritt für Schritt vom Kartenhaus weg, alles geradeaus. Du auf dein Herz, du auf deine Hand, lauf auf deinem Weg am Glück entlang. Gang Schritt für Schritt, oh, ging geradeaus weg, alles geradeaus zu mir. Ich seh's in deinem Gesicht, brauchst nur ein bisschen Sonne, ein bisschen weite Sicht. Und alles, was liegt, steht um mich auf. Braucht gar nicht viel, brauchst nur ein bisschen Schnauf. Ein kleiner Schritt auf, ein bisschen mehr Mut. Ein Petit Pas und alles wird um mich gut. Ich seh's in deinem Blick, ich seh's in deinem Gesicht. Du auf dein Herz, du auf deine Hand, komm du auf die Tür. Lauf los und gang, gang Schritt für Schritt zum Kartenhaus weg, alles geradeaus. Lauf dein Herz, lauf deine Hand, lauf auf deinem Weg am Glück entlang. Gang Schritt für Schritt, oh, ging geradeaus weg, alles geradeaus und zurück zu gang, gang Schritt für Schritt zum Kartenhaus weg, alles geradeaus. Du auf dein Herz, auf deine Hand, lauf auf deinem Weg am Glück entlang. Gang Schritt für Schritt, oh, ging geradeaus weg, alles geradeaus zu mir.
Everywhere!
Das ist der Treffpunkt auf DRS1. Sie sind vermisst, verschollen, sie sind gefangene oder gefallene Menschen, wo der Suchdienst vom Schweizerischen Roten Kreuz auf der ganzen Welt sucht und in vielen Fällen auch findet. Ich habe es vorher schon gesagt, durch die Statistik noch einmal schnell erwähnen. Rund 400 Suchanträge werden pro Jahr bearbeitet. Über die Hälfte davon können erfolgreich abgeschlossen werden. Nicole Windlin, Leiterin vom Suchdienst SRK. Das klingt nach wahnsinnig viel und als ob das eine ganz einfache Sache wäre.
Nein, das ist es natürlich nicht. Man muss dazu sagen, von diesen 400 Suchanträgen sind etwa die Hälfte davon sind Suchinnen in der Schweiz. Und wenn wir natürlich in der Schweiz suchen und wirklich Anhaltspunkte haben, dass die Leute in der Schweiz gesehen sind, dann haben wir es natürlich viel einfacher und dann ist die Erfolgsquote höher als 50%. Wenn wir aber zum Beispiel in Somalia suchen, wo die Sicherheitslage sehr schwierig ist und wo die Leute vor Ort nicht können auf die Strasse gehen, wirklich nachfragen, wo die Leute sind, dann ist es natürlich sehr schwierig und dann reden wir von einer viel weniger grossen Prozentquote von Erfolg.
Wenn ihr nach vermissten Menschen sucht, sei es in der Schweiz, sei es irgendwo auf der Welt, wenn ihr die Fündung wertet, hat es das auch schon gegeben, dass jemand gesagt hat, nein, ich will den Kontakt gar nicht?
Das ist ein ganz wichtiges Prinzip unserer Arbeit. Die Leute dürfen Nein sagen. Sie werden auch in jedem Fall gefragt, ob sie den Kontakt wollen. Und wenn sie sagen, sie wollen den Kontakt nicht, dann tun wir das so akzeptieren und dann geben wir das auch an die Suchenden weiter. Und die Suchenden wissen das von Anfang an auch. Also es ist wichtig, am Anfang, wenn sich die Leute an uns wenden, tun wir das immer erklären, dass das einfach Persönlichkeits- und auch Datenschutz ist und das Prinzip von unserer Arbeit, dass wir den Kontakt nur herstellen, wenn er auch von beiden Seiten hergestellt werden will. Mhm. Und ja, es passiert manchmal, sagen wir mal, weniger in kriegerischen Konflikten, also wo kriegerische Konflikte die Ausgangslage sind, sondern mehr, wenn es um soziale Suchen geht, wenn zum Beispiel eine Tochter ihren lieblichen Vater gerne ausfindig machen will und der hat vielleicht unterdessen eine neue Familie und will das nicht mit einbeziehen, dann muss ich das auch akzeptieren, dass er den Kontakt nicht will. Wir versuchen dann manchmal zu vermitteln, dass man zum Beispiel eben auch einen Brief mal übermitteln kann oder einen ersten Kontakt mal so hergestellt werden.
Also quasi anonym.
Genau, anonym. Und manchmal ergibt es sich dann, aber manchmal müssen die Leute wirklich auch akzeptieren, dass der Kontakt nicht gewollt ist.
Und das ist dann auch wieder euer Job, das den Leuten mitzuteilen. Ist auch nicht eine einfache Aufgabe.
Nein, es ist nicht eine einfache Aufgabe, aber wir versuchen eigentlich die Leute auch von Anfang an darauf vorzubereiten. Mhm. Und vielmals ist es für die Leute wirklich einfach mal wichtig, erstens versuchen, einen Kontakt herzustellen, dass sie alle Bemühungen gemacht haben, die sie können. Und zweitens ist es für sie einfach auch wichtig zu wissen, ob die Person den Kontakt will oder nicht. Also wie die Frau Matti gesagt hat, auch Ungewissheit und nicht zu wissen, das ist wirklich sehr schwierig für die Leute. Und wenn man dann mal weiss und eigentlich wie die Facts auf dem Tisch hat, dann kann man vielleicht auch besser damit umgehen.
Wir haben heute am Morgen jetzt schon ein paar Mal also von Freudentränen geredet, die es gibt, wenn solche Zusammenführungen gemacht werden können, wenn Suchaktionen von euch erfolgreich sind. Was habt ihr sonst für besondere Erfolge, die euch irgendwie als Geschichte immer geblieben sind? Habt ihr jetzt hier zwei, drei Müsterli?
Wir haben, glücklicherweise haben wir immer wieder so Erfolg. Das ist auch wirklich halt der schöne Teil von unserer Arbeit. Neben manchmal sehr traurigen Teil, den wir auch haben. Gerade letzte Woche haben wir einen Kontakt können herstellen von einem somalischen Mann, der in die Schweiz geflüchtet ist, wo das ganze Haus bombardiert worden ist, wo früher mal Polizist war in Somalia und das hat müssen aufgeben aufgrund von der politischen Unruhe. Und er ist geflüchtet und hat seine ganze Familie eigentlich dort vor Ort verloren und nicht mehr gefunden. Und wir haben die Suche eigentlich letztes Jahr in Somalia müssen aufgeben und haben müssen anhalten, also, weil wir einfach die Leute vor Ort nicht gefunden haben. Auch mit Radiodurchsagen hat sich niemand gemeldet und haben eigentlich gestoppt. Und jetzt hat er einen Hinweis bekommen, dass jemand die Leute in Österreich gesehen hat. Und wir haben dann mit Zusammenarbeit mit dem österreichischen Roten Kreuz tatsächlich seine Frau und seine vier Kinder, das vierte ist erst auf die Welt gekommen, das hat er noch gar nicht gesehen können finden. Und die ganze Familie, also die Frau und die vier Kinder, haben eigentlich gemeint, er ist gestorben. Und das ist natürlich dann ein wahnsinniges, schönes Erlebnis gewesen, letzte Woche.
Das sind so Erlebnisse, wo die wahrscheinlich auch in eurem Bekanntenkreis immer wieder nachgefragt werden, oder?
Ja, die gewöhnen sich mit der Zeit auch ein bisschen dran. Ich erzähle ja nicht immer von der Arbeit, wenn man im privaten Kreis da zusammen ist.
Gewöhnt man sich wirklich daran, das sehr Emotionale, das ständige Hin und Her?
ich glaube, man will sich gar nicht daran gewöhnen. Mhm. Also es gehört zu unserer Arbeit und Freude zu haben und sich mit den Leuten zu freuen, wenn ich dann das nicht mehr kann, dann denke ich, dann muss ich an einen Jobwechsel denken.
Sagt, was, wenn ihr nicht helfen könnt? Also wenn ihr halt auch mit Enttäuschungen konfrontiert werdet, sagt man dann irgendwann, ja, wir müssen jetzt die Übung abbrechen, oder tut man das ewig pendent halten?
Es ist immer ein bisschen unterschiedlich von den Situationen her, von den politischen. Also es kommt darauf an, was für Suchmöglichkeiten dass wir haben. Und manchmal, ja, müssen wir auch wirklich sagen, wir haben selber im Moment keine Möglichkeiten mehr. Ja. Wenn sich's würde verändern, politisch auch, dann kann man es wieder, allenfalls wieder aufnehmen.
Nicole Windlin ist das, Leiterin vom Suchdienst vom Schweizerischen Roten Kreuz. Meine nächste Gesprächspartnerin ist in so armen Verhältnissen aufgewachsen, dass die Eltern sie und ihre Schwester weggegeben haben. Die beiden Schwestern haben sich seither nie mehr gesehen, dass sie Jahrzehnte her einen Fall für einen Suchdienst gerade anschliessend.
Don't wish it away, don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. Before you and me run to the place in our hearts where we hide. And I guess that's why they call it the blues. Time on my hands, could be time spent with you. Laughing like children, living like lovers. Space, picture my face in your hands. Live for each second without hesitation, and never forget I'm your man. Wait on me, girl. Cry in the night if it helps. Mama, I simply love you.
Treffpunkt über vermisste Menschen heute hier bei dir. Eine weitere Geschichte hat ihren Ursprung in Slowenien. Dort ist Maria Sestanovic aufgewachsen, in ganz armen Verhältnissen. So arm, dass ihre Eltern sie und ihre Schwester weggegeben haben als Kind. Ein Leben lang haben sich die beiden Schwestern seither nicht mehr gesehen. Die Maria Sestanovic wohnt seit 44 Jahren in der Schweiz, ist seit 7 Jahren verwitwet und arbeitet in der Künstlergarderobe vom Theater St. Gallen. Guten Morgen, Frau Sestanovic.
Guten Morgen.
Vielleicht können Sie uns am Anfang gleich beschreiben, in was für Verhältnissen Sie denn aufgewachsen sind als Kind. Wie hat das bei Ihnen zu Hause ausgesehen? Wie haben Sie gehaust?
Ja, das war eine ganz kleine Haus mit Erde noch drin. Und war eine, Rebe. Das müssen unsere Eltern arbeiten dort. Das waren ein ganz reiche Bauern. Und die haben uns dieses Haus gegeben zum Wohnen und Essen haben uns auch manchmal gegeben. So. Und dann müssen wir dort arbeiten. Die müssen dort arbeiten.
Also es war eine Welt voller Arbeit und mit ganz wenig zu essen. Und wie hat das ausgesehen?
Ja, ich erinnere mich nicht, ich war ganz klein, ich war als 6, 7 Jahre, weiß ich nicht genau, ich habe vielleicht nur Brot gegessen und war nicht einmal, das war dieser Schmalz, Schweineschmalz, war keine Marmelade und Butter und ich weiß nicht.
Sie sind 2 Jahre älter als Ihre Schwester und diese wurde halbjährig dann weggegeben, eben aufgrund auch dieser Armut. Haben Sie überhaupt ein Bild im Kopf von Ihrer Schwester?
Ja, vielleicht ein bisschen so von weit her. Sie hat so lange Haare gehabt, so gebunden und nur das erinnere ich mich, sonst nichts mehr.
Ein Bild, eine Fotografie gibt es nicht.
Ja, ich habe jetzt. Jetzt hat sie mir geschickt.
Jetzt hat sie, ja. Aber von dieser Zeit hatten kein Bild und haben das sich selber einfach vorgestellt. Ja. Ihre Eltern haben auch sie weggegeben, als sie dann 6 oder 7 Jahre alt waren. Was für Erinnerungen haben Sie an diese Situation?
Ja, ganz wenig. Ich weiß nicht viel. Ich erinnere mich nicht an meine Eltern mehr. Ich weiß nicht, wie haben die ausgesehen. Mhm. Ich glaube, auch unter der Schock vielleicht ein bisschen, wenn ich habe gewusst, ich muss jetzt weggehen. Ich weiß auch nicht genau.
Gab es denn überhaupt noch irgendwelchen Kontakt zu Ihren Eltern?
Nein. Also wenn bin ich weg. Habe ich keinen Kontakt mehr gehabt und nichts mehr. Mhm. Habe niemand mehr gesehen und nicht gewusst. Das hat, ich glaube, Sozialdienst hat das gemacht. Hat mich einfach weggegeben. Das war weiter weg und darum habe ich auch keinen Kontakt gehabt.
Und Ihr neues Zuhause, das war dann in besseren Verhältnissen?
Ja, bisschen besser. Das war eine ganz alte Frau und die hat auch nicht Verständnis gehabt für Kinder, genauso. Hat mich geschlagen, auch vielmal, und habe ganz schwer gehabt, auch bei ihr. Ich habe gedacht, das ist normal, das muss so sein. Mhm. Habe niemand was gesagt, wie ich lebe.
Was für Gefühle haben Sie Ihren Eltern gegenüber?
Ja, wenn war ich kleiner, war ich böse und ich könnte nicht verstehen das. Aber jetzt, ich glaube, jetzt verstehe ich. Jetzt, wenn ich älter bin, jetzt verstehe ich, dass die war sehr arm.
Dass sie, dass sie einfach so arm waren.
Dass die könnte nicht anders. Mhm.
Sie haben später einen Mann kennengelernt und sind mit ihm hier in die Schweiz gekommen. Hier leben Sie seit 44 Jahren. Was haben Sie alles unternommen in dieser Zeit, um irgendwie in Kontakt zu kommen mit Ihrer Schwester, sie zu suchen, irgendwo auf der Welt, Frau Sestanovic?
Ja, ich habe über Slowenien, über Konsulat und über da, wo wir geboren sind, habe ich probiert und ich habe nicht gewusst, wo sie lebt und wo sie ist. Und dann einmal haben mir geschrieben, die lebt in Australien. Und sie hat eine Tochter und die ist verheiratet. Und wenn ich habe sie unter Fink gesucht und da könnte sie niemals finden, weil sie ist jetzt verheiratet.
Fink
und
ist ihr Name eigentlich.
Familienname. Und dann habe ich nachher in der Schweiz, ich habe da 2-3 Jahre gesucht und nicht gefunden. Und dann habe ich zuerst aufgegeben. Und nachher habe ich einfach in Schweiz probiert, über Rotes Kreuz. Mhm. Und dann ist gegangen, wie viel? 3-4 Monate. Und habe ich Nachricht bekommen am 23. Dezember 2008, dass meine Schwester lebt.
Ein Weihnachtsgeschenk.
Ja,
ein großes Weihnachtsgeschenk.
Ein großes Weihnachtsgeschenk war das.
Wie haben Sie über all die Jahre, als Sie nichts wussten von Ihrer Schwester, wie haben Sie für sie gefühlt? Gab es da irgendwie ein Gefühl für Sie? Haben Sie irgendwie eine Verbundenheit erlebt?
Jedes Weihnacht, wenn es Weihnacht gewesen, habe ich immer geweint, wenn dann gehört Familie zusammen und das hat mir immer gefehlt. Jeder Weihnacht war ich traurig. Und dann habe ich sie sehr vermisst, ganze Familie. Sonst auch, aber ist gegangen, aber für Weihnacht war mir das Schlimmste.
Die Maria Sestanovic hat es gesagt, irgendwann ist der Suchdienst vom Schweizerischen Roten Kreuz mit einer Suche beauftragt worden. Die Suche ist erfolgreich rausgekommen und was daraus jetzt noch gewachsen und entstanden ist oder am Entstehen ist, darüber reden wir dann nach den 10 Nachrichten hier bei uns auf dem Eis. Schnell mal eine Frage an euch, meine Damen und Herren. Wer mal schon jemanden vermisst hat und selber auch eine Suchaktion gestartet hat, vergisst das ja auch ein Leben lang nie. Das ist sehr emotional. Das kann auch ganz im kleinen Rahmen gewesen sein. Also wirklich im kleinen Rahmen. Wenn zum Beispiel ein Schulkollege wie vom Erdboden verschluckt ist und man ihn dann nachher durch eine Suchaktion wieder gefunden hat. Wir sind heute interessiert an solchen Geschichten, die dir auch selber erlebt hat und nase. Ab sofort über Mail entgegen zum Beispiel. Das ist studio@drs1.ch. Oder dann geht es schnell ins Telefon 0848 440 222. Was für Hebeln habt ihr schon in Bewegung setzen müssen, um jemanden, der vermisst hat, wiederzufinden? Wie ist die Suchaktion abgelaufen? Und hat er die gesuchte Person denn auch wirklich gefunden? Solche Geschichten suchen wir für einen heutigen Treffpunkt über Vermisste. Ich sage noch einmal schnell die Adresse. Das ist studio@drs1.ch, die Mailadresse und die Telefonnummer 0848 440 222. 0848 440 222. Ein Treffpunkt, der emotional ist heute, wo jemand mal zu Tränen rührt, sei es aus lauter Freude und halt eben auch aus lauter Leid manchmal, ein Treffpunkt zwischen Vermissen, Sehnen und Hoffen. Vermisst, gesucht und gefunden. Heute im Treffpunkt auf DRS1 mit dem Dani Vorler am Mikrofon. Maria Sestanovic ist 2-jährig gewesen, haben wir vorher gehört, wo sie ihre Schwester das letzte Mal gesehen hat. Seither hat sie nichts mehr gewusst von ihr, ob sie noch lebt, wie sie lebt, nur Ungewissheit. Wie der Suchdienst vom Schweizerischen Roten Kreuz ihr hier hat können helfen, das erfahren wir dann gerade anschliessend. DRS1 Treffpunkt. Was ist es für ein Gefühl, wenn man als Geschwisterte eigentlich ein Leben lang getrennt ist? Die Maria Sestanovic hat uns erzählt, wie sie als kleines Kind von ihrer Schwester getrennt worden ist und sie nachher nie mehr wieder gesehen hat. Bis zum heutigen Tag muss man sagen, sie nie mehr wieder gesehen hat. Aber der Suchdienst vom Schweizerischen Roten Kreuz hat dann nachher das schier Unmögliche möglich gemacht und eure Schwester, Frau Sestanovic, in Australien gefunden. Ihr habt uns vorher erzählt von dem Moment am 23. Dezember vor 2 Jahren am Nachmittag, wo ihr das Telefon habt bekommen und wo die Emotionen hochgelaufen sind. Könnt ihr uns dort noch einmal genau erzählen, was dort genau passiert ist?
Ja, ich habe ein Telefon bekommen. dass meine Schwester gefunden ist. Die lebt in Australien von Frau Windling. Ja. Ja, und dann habe ich so Freude gehabt. Ich habe ganze Nachmittag geweint. Das war vor dem Weihnachten. Und ich habe gedacht, das ist die schönste Weihnachtsgeschenk, was ich überhaupt kann bekommen. Mhm. Und dann habe ich sofort angerufen, dann habe ich gewartet bis 12 Uhr am Abend, weil dort ist, wie viel, 8 Stunden?
Zeitverschiebung. Ja, genau. Dann und haben sie noch so lange warten müssen.
Ja, und dann habe ich sie angerufen und dann hat sie auch geweint, dann haben wir beide geweint. Sie hat auch nicht geglaubt, dass wir uns gefunden haben. Sie hat auch den gleichen Tag bekommen Nachrichten und meine Telefonnummer und alles und und jetzt haben wir Kontakt immer und wir schreiben uns und telefonieren und wir haben Bilder ausgetauscht, Fotos ausgetauscht.
Darf ich fragen, hat Ihre Schwester Sie auch gesucht?
Sie hat auch gesucht, aber auch von langer Zeit und hat auch nichts gefunden und den hat sie auch aufgegeben.
Sie haben sich ja ein Leben lang eigentlich nie gesehen mehr, seit Sie Kind waren, Kleinkind sogar. War das nicht wie mit einer fremden Person zu sprechen? Oder gab es da irgendetwas, das halt klar war, dass das die Schwester ist?
Ja, irgendwie schon, ein Gefühl schon, ein bisschen, oder? Ist nicht ganz gleich wie Fremde. Aber trotzdem, wir müssen uns kennenlernen, wir kennen uns nicht, weil wir waren nie zusammen. Aber
also dieses erste Gespräch, das war einfach ein Austausch von intensiven Emotionen und nicht ein Gespräch als solches.
Nein.
Das kam dann später. Nicole Windlin vom Schweizerischen Roten Kreuz, vom Suchdienst, wie habt ihr das erlebt an dem 23. Dezember, wo die Schwester gefunden worden ist in Australien von der Maria?
Also ich habe gerade kurz bevor ich eigentlich aus dem Büro wollte, habe ich eine Nachricht bekommen, ein E-Mail vom australischen Roten Kreuz, wo mir eben mitteilt, dass sie die Schwester gefunden haben und dass sie sich sehr freut über die Kontaktaufnahme. Und dann habe ich es gerade mit in den Zug genommen, eigentlich fast von daheim, nachher der Frau Sestanovic angerufen. Und das war natürlich für mich auch ein wunderbares Weihnachtsgeschenk gewesen und ein Abschluss vom Arbeitsjahr.
Dir hat eure Schwester noch nie gesehen. Also, ihr habt noch nie eine Reise gemacht nach Australien. Ihr habt jetzt hier Fotos mitgebracht. Also, wenn man jetzt die Fotos anschaut, muss ich sagen, die gleichen den an, gell? Das ist durchaus sehbar. Und warum hat es hier noch kein Zusammenkommen gegeben? Oder ist das geplant demnächst? Wie seht ihr das?
Ja, ich glaube, nächstes Jahr haben wir geplant, weil vielleicht machen wir halbe Weg. Sie und halbe Weg ich, dass wir uns treffen und sehen.
Irgendwo in Asien?
Ja, weil eben
Flughafen Bangkok.
Ja, oder Tokio oder irgendwo. Ja, eben. Ja. Weil eben, ich bin pensioniert, sie ist IV, ich glaube, sie ist auch Witwe, ihr Mann ist auch gestorben und dann hat noch einen Sohn zu Hause und eben ist knapp bei Kasse. Ja. Und
ist der halt einfach auch finanziell, ist es dann auch nicht möglich, so eine große Reise zu machen.
Ja.
Aber geplant ist
ja,
das.
Ja, geplant ist nächstes Jahr unbedingt.
Die Tochter Ihrer Schwester ist bereits bei Ihnen gewesen.
Ja.
Die ist Sie besuchen gekommen. Wie aufregend war das?
Ja, wir haben auch nachher bei Ende, wenn ich sie wieder retour, haben wir alle geweint.
Ja.
Und wenn ich sie gekommen, haben wir alle Freude gehabt. Mhm. Alle waren wir froh und eben.
Hatten Sie auch ein bisschen Angst vor dieser Begegnung?
Ja, schon ein bisschen. Ja. Und ich habe Angst vor dieser langen Reise, habe ich Angst. Mit Flugzeug 24 Stunden.
Ja, aber wenn Sie sich doch, Maria Sestanovic, wenn Sie sich doch so freuen können.
Ja.
Dann ist das eine Kleinigkeit.
Genau, muss ich.
Ja, die paar Stunden einfach auf die Zähne beißen. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und freue mich, wenn Sie nächstes Jahr Ihre Schwester dann doch noch treffen können. Irgendwo
danke
auf der Welt.
Danke
vielmals, dass Sie hier waren. Das ist der Treffpunkt auf der Seite über Vermisste heute. Stellt euch mal vor, euer eigener Vater ist seit Jahren spurlos verschwunden. Passiert ist das im Pierre Blaser vor rund 13 Jahren. Seine Geschichte, gerade als nächstes.
dicendo che non ci vuole più il mio canto libero, sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore.
E in un mondo che prigioniero è, libre respiravamo, tu e io, però la verità clara brilla oggi, inidita su musica.
Emociones se expresan ya purísimas en ti. El velo del fantasma del pasado cayendo deja el cuadro inmaculado y se alza un viento tímido de amor, de puro amor. E riscopro te, dolce compagno che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi, sobreviviendo virgen, se abre o no, se cierra o no.
It's the moonlight. loving, she needed no teaching. A man I can say international ways I believe in. Mexican girl, don't leave me alone. I got a heart as big as a stone, and I need you, believe me, to be here and love me tonight. Mexican girl, I want you to stay. You know my heart is longing to say that as long as I live, I will always remember the one that I call my Mexican girl.
DRS 1 in diesem Treffpunkt über vermisste Menschen reden wir jetzt über Pierre Blaser und seinen Vater. Der Pierre Blaser ist 47. In der Nähe von Estavayer-le-Lac am Neuenburger See hat er eine eigene Bootswerft, überholt Boot und macht allgemein mechanische Arbeiten. Seit 13 Jahren ist und bleibt sein Vater verschwunden. Ist er untergetaucht? Hat er einen Unfall gehabt? Ist er Opfer von einem Verbrechen? Lauter offene Fragen. Jürg Oeninger über einen rätselhaften Fall mit Folgen.
Pierre Blaser, sein Vater, hat auf dem Gelände von der Bootswerft in einem Haus gewohnt. Am 13. September 1997 hat Pierre Blaser seinen Vater zum letzten Mal gesehen. Seitdem ist er wie vom Erdboden verschluckt.
Ich bin wie üblich am Morgen ca. um 8 Uhr in Betrieb gekommen. Ich habe meinen Vater kurz gekreuzt. Am Türausgang, wir sind dann grusslos begegnet und habe ihn, ohne dass ich es zu dem Zeitpunkt gewusst habe, somit das letzte Mal gesehen hatte. Später im Tag habe ich meinen Vater nicht mehr gesehen, nicht angetroffen und habe mir aber keine Sorgen gemacht, weil wir an sich einen sehr begrenzten Kontakt hatten. Wir hatten eine relativ schlechte Beziehung, die auf verschiedenste Elemente in seinem und in meinem Leben zurückzuführen waren, die aber sicher auch mit der Trennung respektive der Scheidung von meinen Eltern zu tun hatten. Und es war so wie, gewesen, dass man sich auch nicht miteinander geredet hat.
Der Vater hat nicht mit dem Sohn zusammengearbeitet.
Mein Vater hat am Beginn von der Zeit, als ich selbstständig geworden bin, also im 95., hat er noch geschafft hier. Er hat ein fahrbare Mal Mischanlage gehabt, hat Futtermittel gemacht für die Landwirtschaft und ist hier ein- und ausgegangen. Es war ja natürlich sein Anwesen gewesen, mindestens auf dem Papier, auch wenn ich in finanzieller Form einen Teil dazu beigetragen habe. Und später im 97, im Frühling 97, hat er dann seine Aktivität, wie er angeführt hat, damals temporär unterbrochen. Hat die wieder aufnehmen im Herbst von dem 97. Und es ist dann nicht dazu gekommen, weil er ganz einfach gegangen ist, muss ich heute annehmen, und sich dem nicht mehr hat hingegeben.
Der Vater Andreas Blaser ist immer noch auf der Liste der Vermissten im Internet auf der Seite Polizei Kanton Freiburg. Geboren 1941, 172 cm gross, mittlere Statur, hellbraun-graue Haar, Augenbraun, redet Deutsch und Französisch, trägt einen Vollbart und an der rechten Hand fehlt der kleine Finger.
Das Interessante war, mein Mitarbeiter zum damaligen Zeitpunkt ist über in die Wohnung und hat gesagt, lass ich jetzt gleich schauen. Und ich habe noch gedacht, ja gut, wie will er in die Wohnung? Die ist sicher abgeschlossen. Also zum einen war die Wohnung offen gewesen. Dann ist auf dem Tisch ist der Geldsäckel, der Schlüsselbund, die Utensilien von meinem Vater gelegen, inklusive seine Tabakpfeife. Und von der hat er sich an sich nie oder selten getrennt. Im Kühlschrank, in einem Fächel, war etwas Bargeld gewesen. Das heisst, wir können davon ausgehen, es hat niemand etwas wollen stellen oder ihm drohen. Das kann man, glaube ich, sagen nach dem. Am Nachmittag hat dann seine Freundin angerufen und gefragt, ja, wo ist jetzt der Andreas? Und ich habe natürlich nicht gewusst, wo er ist, hat das entsprechend auch zur Antwort gegeben. Und das hat sich dann verdichtet. Am Abend ist dann fast Panik ausgebrochen von der Familienseite, das heisst, seine Geschwister und die Freundin hat dann irgendwann die Polizei alarmiert. Und dann ist die Polizei sehr rasch am Abend, circa um 8 Uhr, ist dann auf mich zugekommen und hat freundlich, aber sehr bestimmt dann gefragt, ja, ob ich etwas wüsste über den Verbleib von meinem Vater. Am zweiten Tag, am Donnerstag ist das gewesen, ist in dem Sinn noch nichts passiert. Wir haben einfach Abklärungen getroffen, wir haben angerufen bei Freunden, bei Bekannten, in der Familie, wo man halt jemanden könnte vermuten im ersten Moment. Dann ist am Freitag ziemlich Aktivität entwickelt worden, Polizeiseits. Sie haben eine grosse Anzahl Leute, ca. 35 Personen aufgeboten, Polizei-RS oder ähnliche Kräfte, wo dann sie das ganze Quartier durchsuchen kann. Das heisst, sie sind dann von Haus zu Haus, allerdings nicht in die Privathäuser rein, selbstverständlich, sondern sie haben um die Häuser und dort, wo die Anwohner da waren, sie haben sie gefragt. Sie haben ja Helikopter eingesetzt, um Dächer zu kontrollieren. Sie haben Hunde eingesetzt und das Resultat war, es ist niemand vorgekommen.
Die Polizei hat verschiedene Möglichkeiten in Betracht gezogen, auch die von einem Tötungsdelikt. Dass er, der Sohn, ein schlechtes Verhältnis zum Vater hatte, hat einen Einfluss gehabt. Er ist plötzlich als ein möglicher Täter da gestanden. Die Sicherheitspolizei hat ihn als Zeugen einvernommen. Man hat ihm Dienstwaffen kontrolliert und auch die Schuhe wegen Abdrücken und Spuren. Eine unangenehme Situation. Vom Vater ist eine Vermisstmeldung in die Zeitung gekommen und prompt haben sich erste Geistheiler, Pendler und Wahrsager gemeldet. Der Pierre Blaser hat sie alle auf Distanz gehalten. Trotzdem ist er Hilfe holen.
In meiner Hoffnungslosigkeit damals, obwohl ich unterstützt wurde, selbstverständlich durch meine Schwester und durch die Mutter, habe ich gewusst, du musst etwas unternehmen, sonst kostet dich das Kopf und Kragen. In dieser Situation, man muss sich das schon vor Augen führen, die Situation kann darin münden, dass man in Untersuchungshaft kommt. Und wenn das passiert, dann ist natürlich ist sehr vieles verscherbelt im Leben von einem Menschen. Und auch wenn das auf der legalen Seite wieder hergestellt wird und man weiss gewaschen wird, wie man so schön sagt, es haftet doch immer etwas und es ist ein ungutes Gefühl. Und ich habe umgehend einen Anwalt genommen und der Anwalt hat mir auf allerbeste und feinste menschliche Art geholfen und vermutlich Schlimmeres verhindert. Also der Rechtsbeistand, der Beistand, der war enorm wichtig gewesen.
Die Presse hat über den Fall berichtet und man hat den Pierre Blaser angestaunt und hinter seinem Rücken auf ihn gezeigt. Die Polizei ist dran geblieben.
Sie hat sicher die Standardabläufe befolgt, die ihnen vorgegeben sind. Ich möchte das nicht bezweifeln. Das heisst, sie haben in internationalen Gebieten, wo bekannt sind, dass gewisse Leute vielleicht dorthin abhüpfen, haben sie Nachforschungen angestellt, mit oder durch Interpol, sie haben die Flughäfen angefragt und so weiter. Einfach alle die Kanäle, die sicher an der Behörde in dem Moment zur Verfügung stehen. Das haben sie gemacht. Zum einen Teil, der andere Teil ist, sie haben sich ganz einfach auf mich konzentriert. Wir sind dreimal zusammengekommen. Also ich bin zitiert worden aus Polizeikommando Freiburg, Und dort hat man im Verhörraum dann mir diverseste Fragen gestellt, eine Antwort gegeben auf diese Fragen und rausgekommen ist dabei bis zum heutigen Tag nicht.
Bis heute weiss der Pierre Blaser nicht und weiss niemand, woher, warum der Vater verschwunden ist. Neben der Ungewissheit ist es eine Zeit lang auch finanziell eng geworden. Ein Pierre Blaser, sein Geld ist nämlich in der Bootswerft, der Werkstatt, gesteckt. Auf dem Papier hat sie aber immer noch einem Vater gehört. Der Sohn war rechtlich gesehen also der Mieter gewesen, und er hat darum eine Zeit lang müssen quasi Miete auf ein Depot zahlen. So lange, bis der Vater offiziell als verschollen erklärt worden ist. Durchgestanden hat er das nur dank der Unterstützung von seiner Familie. Zurück bleibt heute ein dumpfer Schmerz, sagt der Pierre Blaser heute.
Ja, mit dem muss man lernen leben. Das heisst konkret mit der Ungewissheit, ob jemand tatsächlich gestorben ist. Und das ist vielleicht die grosse Differenz zwischen einem Ableben physischer Art. Man hat dann einen Körper und man kann um den trauern. Und in dieser Situation gibt es weder ein Ritual, noch gibt es ein sich daran gewöhnen. Es generiert eine gewisse Grundbelastung, die immer da ist. Und es gibt Tage, wo man natürlich sich ein bisschen schwerer tut, mit dem umzugehen, zu leben. Und es gibt da sicher ganze Perioden, wo man nie daran denkt. Aber es gibt immer wieder Gelegenheiten, wo dann das vorkommt.
Ungewissheit bleibt im Fall vom verschwundenen Vater vom Pierre Blaser. Der RS1 Treffpunkt über Vermisste. Wir haben gefragt, was für Momente habt ihr erlebt, wo ihr auch jemanden habt vermisst und wo ihr auch jemanden gesucht habt. Geschichten aus der Hörerschaft hören wir in ein paar wenigen Minuten.
You're my peace of mind. In this crazy world, you're everything I've tried to find. Your love is a pearl. You're my Mona Lisa. You're my rainbow skies and my only prayer is that you realize you'll always be beautiful in my eyes. The world will turn and the seasons will change and all the lessons we will learn will be beautiful and strange. We'll have our fill of tears, our share of sighs. My only prayer is that you realize you'll always be beautiful in my eyes. On my face from a lifetime of smiles. When the time comes to embrace for one long last while, we can laugh about how time flies. We won't say goodbye, 'cause true love never dies. You'll always be beautiful in my
throw, ever more beautiful in my
Beautiful in my eyes, Joshua Caddison, hier im Treffpunkt auf DRS1. Ein Treffpunkt über vermisste Menschen. Was für Momente habt ihr selber schon erlebt, wo ihr jemanden vermisst habt? Wir fragen nach euren Geschichten und hey, als erstes jetzt gerade am Telefon der Peter Vowiler. Guten Tag, Herr Vowiler.
Guten Tag, Herr Vowiler.
Ihr seid mit 3 Monaten adoptiert worden als Baby und habt dann nachher später mal herausgefunden, dass die noch einen Bruder hat, einen Zwillingsbruder.
Ja.
Wie hat er das überhaupt herausgefunden?
Ja, wir waren in der Ferien im Bündnerland und dann hat man meine Schwester mit einem großen Bett zusammen geschlafen, eines Abends geöffnet. Als ich so 12 war, ja, du bist adoptiert, bin ich auch, das sind gar nicht unsere richtigen Eltern, oder?
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, so, wenn ich das schon lange wüsste, und habe mich nicht weiter damit beschäftigt, weil ich bin wirklich glücklich aufgewachsen.
Mhm. Aber eure Eltern haben nie gesagt, dass sie mich adoptiert haben?
Mir hat die Mutter dann gesagt, als ich 16 war.
Dann, wo ihr es schon lange gewusst habt?
Ja, mhm. Aber ich habe vorher nie mit ihr darüber
geredet. Mhm. Wie war das denn für euch gewesen? Also, das ist schon noch ein spannender Punkt, den ich schnell möchte nachfragen. Also, ihr habt das einfach zur Kenntnis genommen damals, als 12-Jährigen und nachher mit 16, wo euch die Mutter aufgeklärt hat, hat ihr so da, wie das jetzt alles...
Ich habe ihr dann gesagt, ich habe schon lange gewusst, aber dass ich natürlich einen Zwillingsbruder habe, den habe ich nicht gewusst.
Mhm.
Aber.
Mhm.
Und das hat mich dann auch spannend interessiert, wie ist denn der, oder?
Mhm. Gerade so als Teenager kann ich mir vorstellen, ist das...
Und so.
Mhm. Also, habt ihr denn konkret davon suchen nach ihm?
Ich bin eines Tages losgefahren, weil meine Mutter hat gesagt, dass ich geboren war am Uznacherberg. Und dann bin ich eines Tages aus Döffel gestiegen und losgefahren bei der Uznacherberg und gefahren von Romanshorn aus. Und dann bin ich dort in einem Restaurant und dann sagt sie, hoi Paul zu mir. Und dann sage ich, ich sage nicht der Paul. Dann sagt sie, aber ich sage doch ein Eichhorn.
Mhm.
Und dann sage ich, ja, ich suche ja meinen Bruder.
Mhm.
Und dann nachher sagt sie, ja, die sind alle auf Jona gezogen. Und dann bin ich aufs Töffli gestiegen, auf das Jona, habe nach dem Telefonbuch alle Eichen rausgesucht und habe die besucht. Aber ich habe keinen Treffer gelandet.
Aber ihr habt natürlich das Glück, dass ihr wahrscheinlich genau gleich aussieht wie euer Bruder. Wegen dem ist das überhaupt zu dieser Spur gekommen, oder?
Ja, genau. Und ich bin dann, als ich noch nicht fündig geworden bin, bin ich halt auf Post. Und dann sagt der Schalter, zu mir spinnst du eigentlich, du wohnst ja da hinten in dem rosa-roten Haus.
Ja.
Ich habe es zum Fenster aus können anschauen.
Ja.
Ja, und dann bin ich in das rosa-rote Haus, keine Glocke, ist einfach stand der Eiche am ersten Stock. Und dann habe ich geläutet, dort oben. Und dann macht die Frau auf, eine kleine, untersetzte Frau. Und sagt, warte, du kommst schon heim. Ich sage, nein, ich sage noch nie da. Und mein Zwillingsbruder heisst der Emil. Sagt sie, der Emil ist noch am Arbeiten, aber sollte jeden Moment kommen.
Ja.
Dann habe ich in der Stube rein warten. Und mein Bruder ist dann hier und sagt, wer wendet denn sie da?
Also das ist nachher mit 14 seid ihr dann gewesen, hat er gesagt?
Nein, da bin ich dann schon 18.
18 seid ihr dort gewesen, in dieser Stube und habt dann das erste Mal euren Bruder gesehen, wo noch offenbar extrem muss ähnlich sein. Ja,
wir sind auch eigene Zwillinge.
Mhm. Und dann, was ist denn da draus entstanden? Ihr seid ja, der ist doch völlig überfordert gewesen, oder?
Ja, wir sind ja beide irgendwo überfordert gewesen, oder?
Ja.
Ich bin am gleichen Abend wieder heim.
Ja.
Und hast natürlich meine Eltern erzählt. Die sind irgendwie ein bisschen perplex gewesen. Aber wir haben dann den Kontakt gehalten. Wir haben bei den Eltern bin ich besuchen auf Rapperswil. Und er war auch bei uns mal 8 Tage in der Ferien gewesen. Und die Nachbarschaft hat Mund und Augen aufgerissen. Was ist jetzt da los? Und wir haben dann abgemacht, wir gehen zusammen ins Militär. Und sind auch ins Gleiche, in die gleiche Gruppe gekommen, im gleichen Zug.
Mhm. Und ihr habt, und die Beziehung zu eurem Bruder, die ist bis heute jetzt auch intakt?
Die ist intakt, ja. Mhm. Auch zu den anderen Geschwistern, da habe ich noch einen lockeren Kontakt. Wir sind dann noch mehr
Und euren Adoptiveltern, seid ihr ihnen böse?
Überhaupt nicht.
Das könnt ihr verstehen?
Ja, erstens meine Eltern, Adoptiveltern, haben keine Kinder bekommen und meine Mutter hat dann Wunsch nach Kind gehabt. Und ich bin halt so aufgewachsen, wie wenn ich als eigenes wäre. Also überhaupt kein Problem. Ich habe eine super glückliche Jugend gehabt.
Schöne Geschichte gewesen, Peter von Wieler. Also, wenn ihr da per Zufall eigentlich auf die Spuren von eurem Zwillingsbruder seid gekommen und ja, wie das heute eine schöne Beziehung genau ist. Vielen herzlichen Dank für euch das Telefon. Ja, auf Wiederhören. DRS1-Hörer am Telefon. Da sollte jetzt der Heinz Hirter dran sein. Herr Hirter?
Grüß Herr Vorler.
Guten Tag, wohl. Ihr habt auch eine Geschichte zu erzählen von einer Suchaktion. In welche Richtung geht das da?
Ja, das geht so. Wie soll ich sagen? Ich suche seit über 40 Jahren, suche ich meine Götti, der Weber Hans-Uli. Das ist weder ein Bruder von meinem Vater, noch ein Bruder von meiner Mutter.
Ja.
Keine Ahnung, wo er ist. Ich habe probiert, zuletzt im Computer Weber Hans-Uli einzugeben, dann probieren anzuflüten. So, erinnert sich quasi niemand an den Namen.
Mhm. Warum ist euch wichtig, euren Götti wieder zu finden?
Ich möchte eigentlich wissen, wo er ist, wenn er überhaupt noch lebt.
Mhm. Warum?
Ich habe seinerzeit, bin ich zur Großmutter geschlafen. Zum Montag hat es geheissen, von Mutter aus, hinein gehst nicht runter, weisst du, wer nicht die Hacklüte. So, ich sage, nein. Hey, die Götti. Das ist nicht wahr, oder? Ich sage, mal. Dann tut er hinein, dann mache ich es wieder an, dann darf ich aufbleiben, so viel lang. Dann habe ich geheissen, sicher. Und dann ist bis am Abend 10:30, 11 nie mehr so lange gekommen. Ich habe nachher, seinerzeit, als ich noch im Kindergarten war, habe ich ihm ein Foto geschickt von mir. Die Adresse, die hat man dann gehabt. Das Foto ist kaputt zurückgekommen. Seither habe ich nie mehr etwas gehört von ihm. Das Einzige, was ich habe, ist ein Foto in meinem Kopf, das ich seit über 40 Jahren mit mir trage.
Und das ist ein Foto, das ihr mitträgt mit einem Schmerz. Habe ich das richtig verstanden?
Eigentlich schon, ja.
Mhm. Herr Hirt,
gut, ich muss einfach damit rechnen, dass er nicht mehr lebt, oder?
Ja, ja.
Muss eigentlich damit rechnen.
Ja, ja. Was würdet ihr euch denn erhoffen, wenn ihr ihn wieder könntet finden?
Ich weiss es nicht. Ich weiss nicht einmal, wie ich reagieren würde, wenn ich ihn sehe.
Mhm.
Es ist dann seine Zeit, ich weiss nur, dass er dann an der Enkelsteinstrasse 44 war und wir waren vom genau gleichen Boden.
Mhm.
Und das zu Wort.
Und die Ungewissheit, die ist etwas, was euch blockt in eurem Alltag? Oder ist das jetzt einfach, weil ihr euch unsere Sendung gehört habt? Ist das gerade ob sie kommt? Oder wie ja, seht ihr das?
Genau, wegen der Sendung.
Ist das so?
Ja. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, ich weiss es nicht.
Ja gut, also ich kann natürlich auch nicht so mehr Maus schütten, oder? Hans-Uli Weber können wir höchstens so erwähnen und irgendwie das jetzt, was wir gehört haben von euch, ist vielleicht auch von irgendjemandem gehört worden. Aber in dem Sinn machen wir jetzt hier nicht eine Suchaktion,
nein,
oder? Also nicht, dass ihr das falsch versteht, Herr Hirter.
Nein.
Ich bedanke mich für euch das Telefon und für eure ja Geschichte. Danke euch und alles Gute. Ade, Herr Hirter. Ade. Weiss nicht, frage mal schnell Jürg Göninger, Produzent vom Treffpunkt, haben wir weitere Geschichten, die wir noch haben? Oder suchen wir noch etwas? Wir müssen schnell unten durchkommen. Ja.
Also wir haben noch ein Mail bekommen. Wir haben ein Mail bekommen vom Silas Bürgi. Und zwar hat er eine Geschichte erzählt, die schon noch Eindruck macht. Er hat gesagt, oder geschrieben besser gesagt, sein Vater habe 1968, das ist jetzt also fast 50 Jahre her, 40 Jahre her, hat sein Vater seine Geschwister, die sein Bruder und seine Schwester ins Ausland entführt und er ist mit seiner Mutter da geblieben.
Also das ist eine Geschichte, die man eigentlich könnte probieren, ihm anzulüten.
Ja,
würde sagen, wir das machen?
Wir probieren das nochmal, wir haben es schon versucht, ja.
Ah, der hat noch nie erreicht, also komm, probieren wir
ja, doch dann noch schnell. Und dann haben wir noch Mail bekommen, ein paar Mail, ein Mail von der Barbara, von der Bärbel Bächli. Sie schreibt, sie ist in Deutschland geboren, 1938 und dann in die DDR gekommen, also quasi zur DDR gemacht wurde in Chemnitz. Und dort haben sie einen russischen Kriegsgefangenen aufgenommen als Haushalthilfe. Das haben sie dort gemacht und das hat zu einer Freundschaft geführt. Und aber unterdessen ist die Person auch nicht mehr, ist der Kontakt auch nicht mehr da.
Okay, jetzt machen wir das so, dass ich mal probiere, im Silas Bürgi anzuläuten und dann sage ich das gerade in ein paar Minuten, ob das geklappt hat oder nicht. Zuerst Michael von der Heide. RS1 Treffpunkt über vermisste Menschen. Wir bekommen hier laufend Mails. Sie haben ein kleines Problem, die Mails. Sie sind alle sehr lang, sie sind immer sehr komplexe Geschichten. Es sind emotionale Geschichten mit vielen, vielen Details. Jürg Göninger, wir haben nämlich noch ein bisschen etwas nachzutragen bei meinem Mail, wo der hat vorgelesen.
Jawohl, vorhin habe ich von der Bärbel Bächli erzählt, von Valbella ist die, und sie hat geschrieben, und ich habe das Mail noch nicht ganz fertig gelesen, in der Fülle der Mails und Telefon ist das untergegangen, wo ich zu ergänzen. Ganz kurz nochmal. Sie hat erlebt, 1938 in Deutschland geboren, haben sie einen Kriegsgefangene zuteilt bekommen, wo ihr bei ihnen Haushalthilfe war. Und dann ist eine Freundschaft entstanden und sie haben sich aus den Augen verloren. Das habe ich vorhin erzählt. So weit, so gut. Und es ist aber dann weitergegangen. Sie haben tatsächlich über das Deutsche Rote Kreuz nach Jahrzehnten eine Spur aufgenommen und haben die Person gefunden. Die ist unterdessen, ist die in der Nähe von Tschernobyl, ist die, hat die gewohnt. Und nachher ist sie auf Jalta, auf die Insel Krim gezogen zu ihrer Tochter. Und die haben sich nicht nur wieder gefunden, telefonisch per Brief, die haben sich auch gesehen, nach 65 Jahren, haben die sich wieder gesehen. Also, es war eine sehr emotionale Geschichte gewesen. Das ist eine Geschichte, die eine lange Dauer hat, typisch für viele so Geschichten, und wo eine gute Sendung gefunden hat.
Und wir haben vorher auch noch ein Mail rausgepflückt Und zwar das vom Silas Bürgi. Und ich habe gesagt, probiere ihn zu erreichen. Und super, wie hat das gerade geklappt, Silas Bürgi am Telefon. Guten Tag, Herr Bürgi.
Guten Tag, Herr Vorler.
Ihr habt uns geschrieben, euer Vater habe Ende 60er Jahre eure Geschwister, also eure Brüder und eure Schwester ins Ausland entführt. Wie ist die Geschichte weitergegangen?
Also sie sind manches Jahr dann verschollen gewesen. Meine Mutter hat versucht, mittels alter Interpol die beiden Kinder zu finden, aber ohne Erfolg.
Habt ihr denn gar keinen Kontakt mehr gehabt zu eurem Vater oder wie sieht das aus?
Wir haben sporadisch hat auch Briefe geschrieben, weil ich muss sagen, meine Mutter war damals in Erwartung mit mir, also ich war noch gar nicht auf der Welt gewesen, wo der Vater gegangen ist mit meinen beiden Geschwistern. Aber er ist jetzt dann doch nicht so ein Böse gewesen, dass er sich gar nicht mehr gemolden hätte. Und er hat uns also mit Briefen und mit Fotos versorgt von meinen Geschwistern, aber immer so, dass man nicht herausfinden konnte, wo sie gerade sind.
Also das heisst, Postadressen ist nicht ersichtlich gewesen, oder wie muss ich das verstehen?
Also Postadressen sind entweder nicht ersichtlich gewesen, durchgestrichen, also dick mit schwarzem Marker, oder sie sind immer von einem anderen Postfach gekommen. Also auch wir haben nur können an Postfächer schreiben und sind immer wieder andere gewesen.
Aber ja, das richtig verstanden, Herr Bürgi, ihr habt Informationen können austauschen mit euren Geschwistern, die per Brief, oder?
Also später, wo wir dann in die Schule gekommen sind und auch selber haben können schreiben, hat der Vater immer auch Schriften von meinen Geschwistern seine Briefe beigelegt.
Was hat man denn da anders geschrieben?
Ja, halt, was man so schreibt, wenn man Kind ist, wie es einem geht, was für Haarfarbe, was für Augen.
Solche Beschreibungen.
Ja, aber, und ich habe natürlich von der Mutter erzählt, ja. Sie haben vom Vater erzählt, aber man hat das immer so müssen machen, dass es, also der Vater hat die Briefe kontrolliert und man hat nichts dürfen drinnen natürlich schreiben, wo man ist und so, sonst ist das wahrscheinlich eben gar nicht angekommen.
Was hat denn euch überlegt, also, wie ihr zu euren Geschwistern die könntet finden? Was hat ihr da unternommen? Wie also, kreativ seid ihr geworden?
Also, meine Schwester, also mein Bruder war ein bisschen schreibfaul, hat ab und zu geschrieben, aber meine Schwester, sie hat sehr, sehr gerne geschrieben und ich auch. Und wir haben dann angefangen, so nach und nach eine Geheimsprache erfinden, wo wir uns Sätze geschrieben haben, die etwas anderes bedeutet haben, als das eigentlich vorwiegend so, ja, wenn man es gelesen hat, man hat können meinen. Sodass eben der Vater nicht gemerkt hat, was wir uns eigentlich schreiben.
Also dann habt ihr eigentlich können Informationen durchgeben, eure Schwester, die ihr euch dann auch mal hat können treffen, oder wie?
Ja, das ist dann nach langer, langer Zeit dann tatsächlich so weit gekommen. Also ich bin 14 gewesen, meine Schwester damals 16, wo wir uns dann getroffen haben. Ja, sie hat mir dann können ihre Adressen oder dort, wo sie ist, ihr Domizil können durchgeben. Ohne, dass das der Vater gemerkt hat. Und ich bin dann bei einer Nacht- und Nebelaktion in den Zug gestiegen. Meine Eltern, also meine Mutter und mein Ziehvater haben auch nichts gewusst davon. Und bin dann eben sie besuchen und sie hat mich dann am Bahnhof abgeholt und wir haben das dann das erste Mal gesehen, ja.
Das ist eine unglaubliche Geschichte, Herr Bürgi, dass ihr eine eigene Geheimsprache entwickelt habt und das hat funktioniert. Ihr habt eure Geschwister so wieder können in die Arme schliessen.
Ja.
Was für ein Verhältnis habt ihr heute zueinander?
Also, wir haben regen Kontakt miteinander. Mein Bruder, der wohnt mittlerweile auch wieder seit ein paar Jahren in der Schweiz, ist da geheiratet und hat Kinder. Und mit dem habe ich natürlich sehr gutes Verhältnis. Wir sehen uns regelmässig. Meine Schwester, sie ist im Ausland geblieben, ist dort geheiratet, hat Kinder. Und da sieht man sich oder hört man sich sporadisch. Was bleibt, ist halt irgendwie einfach die fehlende Zeit, die wir nicht haben miteinander. Also wir haben keine Kindheit miteinander verbracht und das wird uns immer fehlen.
Das kann man nicht mehr nachholen, die gemeinsame Kindheit. Herr Bürgi, vielen herzlichen Dank für die Geschichte.
Bitte, gerne.
Wo uns gezeigt hat, was da alles kann in Bewegung gesetzt werden, wenn man einen anderen sucht. Sehr ein schönes Beispiel zum Schluss von unserer Sendung. Alles Gute, Herr Bürgi.
Merci. Auf Wiederhören.
Puh, das war ein sehr emotionaler Treffpunkt gewesen, heute so zwischen Vermissen, Sehnen, Hoffen und dann auch wieder Finden. Allen ganz herzlichen Dank, die hier im Studio waren. Danke allen, die mitgemacht haben.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.